herzlich willkommen. Ihr sitzt gerade in der Fußballecke. Da ist morgen Fußballübertragung. Also nochmal herzliche Einladung. Morgen spielt Deutschland mal wieder Fußball. Und wir werden das hier schauen. So ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Genau. Ja, Jörg ist krank, deswegen müsst ihr euch mit mir begnügen. Wir werden weiter im Epheser lesen. Und Gott ruft uns heute Abend ins Gebet. Gott ruft uns heute Abend ins Gebet. Und vielleicht denkt sich jemand, oh nein, schon wieder eine Predigt übers Beten. Oh doch, oh doch. Und ich kann es an meinem eigenen Beispiel sagen, es ist wichtig. Ich muss immer wieder eine Predigt übers Gebet hören, weil ich so wenig bete. Deswegen muss Gott mir auch immer mal wieder aufs Brot schmieren und sagen, Stefan, hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu beten. Oder bete. Fang jetzt mal an zu beten in dieser Situation. Für diese Person, für diese Sache, für diese Gruppe. Und ich möchte euch einfach heute Abend diese ermutigende Botschaft bringen hier von Epheser 6. Wir hatten diese ganze Waffenrüstung, Jörg hatte die wunderbar beschrieben in den vorangegangenen Abendgottesdiensten. In Epheser 6, ab Vers 14, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Hier, das hat Jörg auch oft genug gesagt, das christliche Leben ist, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Es ist kämpferisch, ja. Es ist aber nicht ein Kampf gegen andere Menschen. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Es ist ein Kampf gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis, aber auch ganz oft gegen uns selber. Boah, wie oft muss ich gegen mich selber kämpfen? Gegen mein Ego, ja, gegen das, was ich alles machen will. Gegen meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Gier, gegen all diese Dinge. Es ist ein Kampf. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Also Nummer 1, Wahrheit soll unser Gürtel sein. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Nummer 2, die Gerechtigkeit als unser Brustpanzer. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Unsere Schuhe ist die Bereitschaft, hinauszugehen, den Menschen von Jesus zu erzählen. Zusätzlich zu allem ergreift den Schild, der Schild des Glaubens. Der Glaube, unser Vertrauen in Jesus, das ist unser Schild, was uns schützt. Den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Jeder Brandpfeil kann mit diesem Schild. Sabine, guck gerade, ihr habt das gerade bei den Nordlichtern gemacht, das Thema, diese Waffenrüstung. Da fallen dir bestimmt ein paar lustige Geschichten zu ein. Also der Schild des Glaubens, der Glaube ist unser Schild. Und dann fünftens, setzt den Helm des Heils, den Helm der Rettung auf, steht hier bei mir. Das ist aber bei euch der Helm des Heils wahrscheinlich. Setzt den Helm der Rettung auf und greift, also der Helm der Rettung, Nummer 5, und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes, also nicht ein echtes Schwert, sondern das Wort Gottes ist unser Schwert. Und wie gesagt, das alles ist ein Kampf, aber nicht gegen Menschen. Wie wichtig ist es heute zu sagen, oder? Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wie wichtig ist es heute zu sagen, wo wir überall Gewalt sehen, überall auf der ganzen Welt Gewalt, Krieg, Hass, Blutvergießen. Wie wichtig ist es zu sagen, es ist kein Kampf gegen Menschen. Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist auch ein Kampf im Gebet. Denn jetzt kommt das Gebet. Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und ich lese es nochmal aus der Elberfelder Übersetzung. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig mit den Übersetzungen. Viele von euch haben die Elberfelder. Ich lese super gern auch die neue Genfer. Die ist auch sehr schön. Hier in der Elberfelder wird übersetzt, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also, auch dieses Gebet. Auch Gebet kann Kampf sein. Ich glaube, Uli hatte mal so ein T-Shirt, oder ich habe mal so ein T-Shirt gesehen, da war so ein kniender Mann drauf, der auf dem Boden gekniet hat, und ein englisches T-Shirt, Make War on the Floor. Also, ja, geh ins Gebet, bete. Das ist ein Kampf, manchmal zu beten. Einmal, ja, es ist manchmal ein Kampf, sich zu überwinden, zu beten, wirklich zu Gott zu beten. Aber im Gebet, da ringen wir um etwas. Und wir ringen manchmal wirklich auch mit Gott. Es gibt genug Geschichten im Alten Testament, da haben Menschen richtig mit Gott gerungen. Und das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Und ich will euch jetzt wirklich nicht nochmal erklären, was Gebet ist, weil das kann ich erstens nicht so gut wie Jörg. Zweitens hatte ich nicht so viel Vorbereitungszeit. Und drittens sind wir eigentlich alle ganz gut gelernt, was Gebet ist. Ich will euch eigentlich mehr Mut machen, es zu tun. Wir sollten mutig sein, oder wir sollten es mehr tun. Wir sollten es einfach mehr tun. Denn hier steht ja, jederzeit, überall sollen wir uns an Gott wenden. Mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit. Dieses Gebet, wir kommen ja von der Waffenrüstung. Und ich musste mir denken, oder die Frage kommt ja, ist jetzt das Gebet noch eine weitere Ausrüstung sozusagen? Ist das noch das letzte Teil sozusagen? Und da streiten sich sicher auch die Geister, ja? Ist das jetzt sozusagen noch ein siebtes Teil der Waffenrüstung oder nicht? Ich würde sagen, nein. Paulus ist hier, glaube ich, fertig mit der Rüstung an sich. Aber jetzt kommt noch das Gebet als ganz wichtiger Bestandteil. Und ich selber war ja auch kurz bei der Bundeswehr, nicht lange, nur ein paar Monate. Habe mir das mal alles angedeihen lassen. Und wir hatten auch unsere Ausrüstung, und es war alles sehr wichtig, dass du alles hast, so, ne? Die Unteroffiziere sind dann, wir standen so in der Reihe, die Unteroffiziere sind dann so an uns vorbeigegangen. Was ist das? Und sie haben dann, ne, kontrolliert, ob wir unsere ganze Ausrüstung haben, ne? Und es war dann so, innerhalb von 3 Minuten musstest du so aus dem Bett mitten in der Nacht so, los Leute, aufstehen! Ne? Keine Ahnung. Und dann alle aus dem Bett raus, Ausrüstung anziehen, ne? 3 Minuten auf dem Flur stehen, so. Und dann wurde kontrolliert, ja, um 2 Uhr morgens. Du warst so verpennt, das war so eklig. Du warst so fertig, und dann musstest du dir alles, an alles denken, alles anziehen, und alles musste ja akkurat sitzen, ja. Nicht irgendwie so verschwurbeltes Gurt und dies und das. Nein, es musste alles richtig sitzen. Ja, wir haben das nicht unbedingt immer geschafft, aber man übt das dann. Und diese Rüstung, ne, ist so wichtig, dass sie komplett ist, dass sie da ist, dass man als Soldat alles dabei hat. Denn dann im Kampf ist es echt ein Problem, wenn dir eine Sache fehlt. Es ist echt ein Problem, ja. Also es ist wirklich ein Problem, wenn dir dein Schild fehlt zum Beispiel, ja. Du kannst doch nicht einfach losgehen mit den anderen und dein Schild ist nicht da. Alle anderen haben Schild, du hast kein Schild. Das geht einfach nicht. Vor allem nicht, wie Jörg das beschrieben hat, in der römischen Armee. Da war wirklich, da hat jeder für jeden gearbeitet und alle haben zusammengearbeitet. Das musste alles reibungslos passen. Ich glaube, das Gebet ist hier sozusagen das, was die Waffenrüstung umgibt. Das, was ein Soldat sein muss. Ein Soldat, es reicht nicht nur, wenn ein Soldat eine gute Ausrüstung hat, okay? Also es gibt viele Soldaten mit super Ausrüstung. Es gibt auch ganz viele Armeen, die haben für Milliarden Euro deutsche Waffentechnik gekauft, vor allem letztes Jahr, und haben ganz tolle Panzer und haben ganz tolle Humvees und haben ganz tolle, was weiß ich, AK-47 oder was weiß ich für Gewehre, G36, bla bla bla, haben ganz tolle, was weiß ich, so viel Tolles hat man eigentlich gar nicht als Soldat. Zumindest nicht als Panzergrenadier. Ist ja auch alles teuer und kostet Geld. Egal. Trotzdem, die beste Ausrüstung nützt halt nichts, wenn man sie nicht richtig benutzt und wenn man nicht wachsam ist. Ja? Also, ich meine, du kannst ja mit der besten Ausrüstung irgendwo rumstehen und pjong, wirst du weggeschossen. Dann nützt dir die gute Ausrüstung nichts oder dein toller Panzer nichts, wenn du nicht aufpasst und wachsam bist. Und ich glaube, genau das hier ist das Gebet. Wachsam sein, wach sein. Ja, ein Soldat, ein Kämpfer, der muss wach sein. Sonst hat er vielleicht ein Schwert für 10.000 Euro und einen Schutzhelm und dies und das, aber es nützt ihm nicht, wenn er schläft. Wenn er schläft, wenn er einfach pennt, wenn er, was weiß ich, auf Droge ist und nichts mehr mitkriegt, wenn das nützt alles nichts. Da ist alles umsonst, die gute Ausrüstung ist umsonst. Und deswegen geht es hier auch, glaube ich, um dieses Wachsein im Beten. Wir als Christen, wir müssen wach sein. Oder wir sollten wach sein. Wir sollten wach sein, wir sollten nicht schlafen. Und dafür ist Gebet. Gebet, es ist so eine Art Wachsein. Es ist so eine Art, ich sehe, was um mich herum passiert und ich bete. Und hier geht es auch ganz stark um Fürbitte. Paulus redet ja von Fürbitte, für andere beten. Es gibt ja so viele Formen von Gebet. Es gibt Lobpreis, Gott danken, Gott loben. Herr, du bist der Größte, du bist einmalig, du bist wunderbar. Es gibt Klagegebete, seine ganze Last auf Gott werfen, seine ganze Last klagen. Das schwere Herz, was man hat, die Sorgen, die man hat, auch das hat seinen großen Platz. Auch in der Bibel gibt es große Klagegebete. Es gibt ein ganzes Buch voller Klagegebete. Aber das hier ist Fürbitte, diese Fürbitte füreinander. Das ist diese Wachsamkeit im Glauben. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und wir können es überall tun, das wisst ihr. Das ist das Wunderbare. Wir müssen nicht erst in die Gemeinde gehen, um zu beten. Wir müssen nicht erst in eine Kirche gehen, um zu beten. Wir können Gott überall. Gott ist überall. Wir können überall zu Gott beten. Der Weg ist frei. Jesus hat den Vorhang zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Wir können überall frei zu Gott beten. Jederzeit, überall. Ihr werdet alle vielleicht so eure Orte oder Zeiten haben, an denen ihr gerne betet. Na, ich habe eine Zeit lang gerne unter der Dusche gebetet, morgens. Einfach, dann fing ich an, wach zu werden. Und ich habe mir das so angewöhnt, beim Duschen zu beten, für Leute. Oder beim Fahrradfahren, wenn ich mit dem Fahrrad dann zur Arbeit gefahren bin. Einfach beim Fahrradfahren hat Gott mich auch einfach erinnert an Leute, für die ich beten soll. So, der Heilige Geist hat mich erinnert. Oder im Auto, auch beim Autofahren kannst du einfach beten, auf dem Weg zur Arbeit. Warum nicht? Das ist so gut. Das ist so schön. Auf dem Weg zur Arbeit, bete für deine Arbeit, bete für deine Kollegen, bete für deine Gemeinde, bete für Leute, die, wo du weißt, die haben gerade echt Probleme. Jederzeit. Und auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause. Bete für deine Familie, bete für deine Kinder, bete für deine Eltern. Warum nicht? Das ist doch gut. Bete nicht zu intensiv, damit du nicht abgelenkt bist und einen Unfall baust. Aber wenn ihr das könnt, vielleicht können das manche auch nicht. Manche hören ja schon Musik und können kein Auto mehr fahren, fahren fast gegen irgendwelche Wände gegen oder so, weil die Musik sie so ablenkt. Aber wenn ihr das könnt, macht es doch einfach. Wenn ihr total den langweiligen Job habt, wo ihr immer nur dasselbe macht, warum nicht nebenbei beten? Warum nicht einfach nebenbei beten für Menschen? Und wir beten vom Heiligen Geist geleitet, im Geist. Na, das sind keine Formeln. Ave Maria, gegrüßt seist du, bla 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 bla. Das sind keine leeren Wortschnipsel oder Worthülsen. Lasst uns wach sein beim Beten. Wirklich wach sein und wirklich lebendig beten. Jederzeit, immer und überall ist es möglich, mit Bitten und Flehen, natürlich an unseren Herrn. Und lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach. Das finde ich so schön formuliert, ne? Es ist ja immer so, wenn man etwas über einen langen Zeitraum macht, ja, du arbeitest vielleicht am Computer, auf der Arbeit, irgendwann wirst du müde, ne? Irgendwann, deine Konzentration geht langsam weg. Du lernst für dein Abi. Du lernst für dein Abitur. Irgendwann kannst du dich nicht mehr konzentrieren. Deine Gedanken, sie fliegen weg. So langsam. Oder Es ist auch beim Autofahren. Du fährst Autobahn, die ganze Zeit Autobahn. 5 Stunden, 6 Stunden Autobahn. Du fährst nach Heroldegg, nach Österreich. Irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann wirst du müde. Es ist einfach so. Oder du hörst dir eine Predigt an. Du kannst dich für 30 Minuten, für 40 Minuten konzentrieren, aber irgendwann wird es ganz schwierig zu folgen. Du ermüdest. Die Wachsamkeit lässt nach. Du bist nicht mehr auf der Autobahn, du passt nicht mehr so gut auf. Du machst nicht mehr den Blick nach hinten. Du guckst nicht mehr in den Spiegel. Du fährst auf einmal dieser Moment, wo du fast einen Unfall baust und fast stirbst. Ich weiß, ihr habt so ähnliche Momente erlebt. Aber ich habe für euch gebetet. Ist wirklich so. Ich habe echt, das war mir so, ich dachte so, oh, diese fahren nach Österreich, diese Kiddies, Alter, im Auto. Alter, dieser Weg. Ich musste einfach für euch beten und Gott hat euch echt bewahrt. Das ist echt gut. Das ist kein Witz, echt. Das war mir irgendwie so voll auf dem Herzen. Voll witzig. Und dann habt ihr mir erzählt, dass echt fast ein paar Unfälle passiert sind. Also, das ist jetzt übertrieben. Ich will eure Eltern jetzt nicht beunruhigen. Ich meine mal ehrlich, wir haben fast alle schon mal wahrscheinlich einen Unfall gebaut. Ne? Und der eine oder andere auch schon mal einen relativ gefährlichen Unfall fast gebaut. Und Gott hat uns bewahrt. Manche haben sogar einen Unfall gebaut und haben ihn überlebt. Ne? Denk mal an Ölkes. Mit diesem Wohnwagenunfall auch heftig. Aber die Wachsamkeit, ne, die soll nicht nachlassen im Gebet. Und auch, wir beten auch viel und es gehört zu unserem christlichen Leben. Und irgendwann ist es mit allen Dingen auch, die können auch ein bisschen einschlafen. Und da sagt Paulus, schlaf nicht ein, betet weiter. So, werdet wieder wach, fangt wieder neu an, mehr zu beten. Fang wieder an zu beten. Wenn du merkst, das ist bei mir ein bisschen eingeschlafen, fang wieder neu an. Laura und ich haben voll cool, einfach als ich schwanger war, wieder ganz neu angefangen, zusammen richtig viel zu beten. So, für unsere Verhältnisse. Das ist richtig gut. Das ist richtig cool, so einen Gebetsneustart zu machen. Und das tut gut und es ist richtig gut. Also lass uns da wachsam bleiben, ohne nachzulassen. Wie steht es hier in der Elberfelder? Und wachet hierzu in allem anhalten. Also anhalten, wir sollen dabei bleiben und flehen für alle Heiligen. Und das ist diese Fürbitte, für alle Heiligen. Also wir sollen jetzt nicht für den heiligen St. Christophorus beten und den heiligen Paulus und den heiligen Antonius und den heiligen, wie heißt der, mit Tieren geredet hat, der mit Tieren sprechen konnte angeblich. Dieser eine Tierheilige, Frank von Assisi, genau, also das ist nicht gemeint, das wisst ihr, sondern betet für alle Geschwister, für alle Christen, für alle, ja, die durch Jesus geheiligt sind, sozusagen, für alle Heiligen. Und um jetzt nicht doch darüber zu reden, was Gebet ist, um mich selber davor zu schützen, habe ich jetzt eine Liste gemacht mit den wunderbarsten oder ein paar von den schönsten Gebeten in der Bibel, okay? Lass uns die mal ganz kurz durchgehen und lass uns mal inspirieren von diesen Gebeten, okay? Die sind echt teilweise so schön und das sind gute Gebetssituationen. Nummer 10 ist eigentlich falsch, das müsste eigentlich irgendwo in der Mitte sein, aber na doch, wir machen mal Nummer 10. Schlag mal auf 2. Könige 6. Das ist meine Nummer 10. 2. Könige 6. Jetzt müssen wir echt ein bisschen blättern. Tut mir leid. Ihr könnt auch einfach nur zuhören und schmunzeln und euch inspirieren lassen. 2. Könige 6. Hier ist diese schöne Situation, wo Elisa für seinen Diener betet, für seinen Knecht. Ihr kennt die Situation. Es ist irgendwie kurz vor irgendeinem Kampf. Der Knecht macht sich voll in die Hose. Da sind super viele Soldaten. Es ist super gefährlich. Und dann betet Elisa für seinen Knecht. Vers 16. Er, also Elisa, aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete, und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Manchmal denken wir, wir müssen ganz viel und lange beten, lange Gebete. Und viele von uns hätten aus diesem Anliegen 10 Minuten Gebet gemacht. Herr, du weißt doch seine Augen und er sieht nicht mehr so gut. Und es ist ja auch ganz schön gefährlich hier. Und ich finde es sehr beeindruckend hier, dieser eine Satz. Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehen kann. Und zack, seine Augen. Gott öffnet die Augen. So, das ist eine Ermutigung. Nimm es als Ermutigung, kurz zu beten. Nicht immer diese Romane beten. Lass uns einfach mehr lernen, kurz zu beten. Ich muss es mir auch sagen. Ich bin manchmal auch so ein Romanbeter. Ja? So, ein Satz, wunderbar. Gott hört das. Gott braucht nicht 1000 Worte. Gott braucht nicht 10.000 Worte. Manchmal reicht nur ein Wort. Hilfe! Manchmal reicht nur ein Wort und Gott hört dein Gebet. Also, das war meine Nummer 10. Jetzt kommt meine Nummer 9. Und das ist das Gebet von Abrahams Knecht. Meine Ordnung ist falsch. Also, das ist eigentlich so ein tolles Gebet. Das müsste irgendwo ganz vorne sein. 1. Mose 24. Schlag mal auf. Das ist so wunderbar. Boah, das inspiriert mich echt. 1. Mose 24. Ihr wisst, Abraham hat seinen Knecht losgeschickt. Und er soll eine Frau finden für seinen Sohn. Und da müssen wir da auch beten, oder? Dass unsere jungen Geschwister, ich sag's jetzt mal, obwohl ihr hier seid, einfach einen guten Mann finden, oder? Oder eine gute Frau finden. Wie wichtig ist das? Oder unsere Kinder, dass sie einen guten Partner finden. Ein Mann oder eine Frau, der ihnen gut tut. Boah, wie wichtig ist das? Das ist doch nicht was, wofür wir uns schämen müssen. Dafür sollten wir beten, Leute. Hier, betet für die jungen Leute in der Gemeinde, dass sie einen guten Partner finden. Das ist so wichtig. Der hier hat's gemacht. Warum sollen wir es nicht auch machen? Und er sagte, 1. Mose 24, Vers 12, ne, er sitzt da am Brunnen, er ist angekommen und hier kommt sein Gebet. Wie schön ist dieses Gebet. Und er sagte: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Oh, wie schön, oder? Er betet für Abraham, er betet nicht für sich selber. Er betet nicht: Herr, bitte mach, dass es klappt, dass ich hier jetzt jemanden finde, dass ich schnell nach Hause kann. Nein, er betet für Abraham. Herr, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Oh Herr, du siehst, wie sehr sich Abraham eine gute Schwiegertochter wünscht für seinen Sohn. Bitte erfüll ihm doch diesen Wunsch, Herr. Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen. Das Mädchen, zu dem ich sagen werde: Neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und das dann sagt: Trinke, und auch deinen Kamel will ich trinken. Das soll es sein, das du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus. Ist das nicht schön? Leute, ich bete für unsere jungen Leute in der Gemeinde. Wirklich, ich bete regelmäßig dafür. Macht mit. Lass uns beten. Oh, wie wichtig ist das, einen guten Partner zu finden. Wie wichtig. Okay, Nummer 8, Hannas Gebet. 1. Samuel. Wir gehen so ein bisschen kreuz und quer. 1. Samuel. Da ist eine Frau, die heißt Hannah und die kann kein Kind kriegen. Und hier ist dieses wunderbare Gebet von ihr aufgeschrieben. 1. Samuel 1, Vers 10 oder Vers 9. 1. Samuel 1, Vers 9. Sie sind gerade bei der Stiftshütte. Hannah ist so traurig, weil ihr mal wieder klar wird, sie hat kein Kind. Da stand Hannah auf, Vers 9, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war in ihrer Seele verbittert. Auch krass, oder? Verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab. Wie schön für alle hier in unserer Mitte, die verbittert sind, ihr könnt das alles auf Gott werfen, eure ganze Verbitterung. Werft das einfach auf Jesus. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, und hier haben wir ein langes Gebet. Frauen reden ja auch gerne viel. Nein, Scherz. Sorry, das muss ich einfach sagen. Männer kriegen ja manchmal nur einen Satz raus. Ne? Wie war es auf der Arbeit? Gut. Das ist ein Einwortsatz. Ein ganz typischer männlicher Einwortsatz. Das sagt für einen Mann alles. Ja? Ein anderer Mann versteht das. Ist okay. Ist okay. Finde ich gut, dass du nicht so viel redest. Gut. Ja, super. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli sei betrunken und so weiter. Also dieses, auch dieses schöne Gebet um einen Sohn, um ein Kind. Dann auf Platz 7, das müssen wir nicht lesen, auch interessant, Mose und Pharao. Ne? Die Plagen in Ägypten, ne? Gott schlägt Ägypten mit Plagen. Und eine Plage sind diese Frösche. Und der Pharao sagt: Mose, bete für uns, dass diese Frösche weggehen. Und dann, interessanterweise, Mose geht wirklich hin und betet zu Gott. Und tatsächlich, Gott hört Mose und diese Frösche gehen weg. So, Mose betet für seine Feinde. Mose betet für seine Feinde, die Ägypter. Und Gott hört das gerne. Das finde ich auch so stark. Aber Mose war sowieso ein Mann des Gebetes und der Fürbitte. Schlag mal auf 2. Mose 32, da betet Mose für das Volk. Auch Fürbitte, das was wir tun sollen, laut Epheser, das was so wichtig ist. 2. Mose 32, Vers 11. Und sie haben gerade dieses goldene Kalb gemacht, ja? Die Israeliten haben gerade dieses goldene Götzenbild gegossen und tanzen da rum und machen dieses ganze große Brimborium. Und Mose hier in Vers 11 von 2. Mose 32, Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Boah, krass, ne? So ein Gebet von Mose hat Gottes Herz total bewegt. Das war so, Mose betet für sein Volk. Lass uns auch für unser Volk beten. Lass uns für, das klingt doof, aber lass uns für Deutschland beten. Lass uns für Deutschland beten. Deutschland braucht Gebet. So viele Menschen, 80 Millionen Menschen, die brauchen alle unser Gebet. Denn eigentlich, ja, was erwartet sie denn, wenn sie irgendwann vor Gott stehen? Genau das Gericht. Und das wollen wir nicht, oder? So blöd manche auch sind in Deutschland und überall. So blöd manche Menschen auch sind, trotzdem. Herr, bitte, erbarme dich. Guck das Unrecht nicht an. Und so hat ja auch Jesus gebetet, dazu kommen wir noch. Samuel hat auch an einer Stelle für das ganze Volk gebetet, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das ist jetzt schon fünftens. Oder? Ist es fünftens oder sechstens? Egal. Es ist fünftens. Und dann haben wir noch Abraham. Das müssen wir uns unbedingt noch angucken. die Fürbitte von Abraham für Lot. Das ist 1. Mose 18. Das ist einfach auch noch. Abraham betet nämlich auch für Lot. Das ist auch so eine gute Fürbitte. 1. Mose 18, Vers 23. Oder wir lesen mal ab Vers 20. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei von Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß. Und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Auch interessant. Hier ist, glaube ich, auch dieses Geschrei, das ist so ein Klagegeschrei. Interessant. Gott möchte diese Stadt richten, weil Menschen in dieser Stadt es nicht mehr aushalten und gefleht haben zu einem Gott, den sie nicht kennen, dass es aufhört. Ist das nicht krass? Dieses Geschrei ist so groß vor Gott geworden, dass er sagt, so, ich muss jetzt eingreifen. Ich muss mir das jetzt sozusagen angucken und ich muss hier was verändern. Und dann kommt aber das Gebet eines anderen Mannes. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es mir von mir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Krass, wie frech Abraham hier ist beim Beten, finde ich. wie frech, aber wie mutig, wie frei er hier betet. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, sieh doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun um der 40 willen. Und er sagte, der Herr möge doch nichts hören, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 20 willen. Da sagte er, der Herr möge doch nichts hören, ich will nur noch dieses eine Mal reden. Vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Das ist so ein richtiges Ringen im Gebet mit Gott. So, das finde ich so stark. Abraham ringt mit Gott im Gebet. Er betet und er kämpft richtig im Gebet für diese Gerechten in der Stadt, für diese Stadt. Gott sagt, wenn ich da Gerechte finde, ich mache die Stadt, lass sie in Ruhe. Das ist so heftig, oder? Gut, er hat sie nicht gefunden. Aber Abraham bittet für diese Stadt und ich musste so dran denken, ey Leute, wer bittet denn für Hannover? Wer betet für Hannover? Wer betet für unsere Stadt? Die einzigen, die für unsere Stadt beten können, das sind wir. Das sind wir Christen in Hannover. Die Gemeinden hier, die Christen, sie sollen für diese Stadt beten. Wir sollen für diese Stadt beten, so wie Abraham für Sodom gebetet hat. So sollen wir für Hannover beten. Es ist doch genau dasselbe. Lass uns für diese Stadt beten. Das ist unsere Aufgabe. Das ist auch ein Teil von unserer Fürbitte für Hannover. Und dass Gott hier Gerechte findet und dass Menschen zu Gott kommen, dass Menschen umkehren zu ihm. Lass uns auch hier Abrahams sein und Fürbitte tun. Noch ein weiterer Grund zu beten. Oh, es gibt so viele, es gibt tausend Gründe einfach zu beten. Und meine Liste ist gleich fertig, denn jetzt kommt eigentlich nur noch Jesus. Auf Platz 3, auf Platz 2 und Platz 1. Die wahnsinnigsten, krassesten Gebete von Jesus. Und natürlich haben wir das längste Gebet, was von Jesus, es ist nicht so viel von Jesus aufgezeichnet, von Gebeten. Aber in Johannes 17, da können wir einen Einblick kriegen in ein Gebet, was Jesus gesprochen hat. Und das ist auch ein langes Gebet. Also alle hier unter uns, die gerne lang beten, Leute, hier ist eure Rechtfertigung. Meine Rechtfertigung. Auch Jesus hat einmal lang gebetet. Obwohl er seinen Jüngern gesagt hat, ihr müsst nicht viele Worte machen, so wie die Heiden. Aber hier musste er auch mal viele Worte machen. In Johannes 17, und wir lesen das nicht alles, weil es so lang ist, ein langes Gebet, aber wir lesen einfach mal Vers 15. In Johannes 17, Vers 15. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Er betet für seine Jünger. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Auch das ist Fürbitte. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und so weiter. Das ist dieses große Gebet von Jesus. Und hier ist auch Fürbitte für seine Jünger. Fürbitte, so wie es in Epheser ist. Platz Nummer 2, das Gebet im Garten Gethsemane. Was für ein heftiger Kampf im Gebet. Wie hat Jesus da gerungen? Lukas 22. Und es ist eins der Gebete in der Bibel, die mich am allermeisten, wirklich jedes Mal bewegt mich diese Situation von Jesus. Wie sehr hat er hier gebetet? Wie heftig war seine Anspannung? Wahnsinn. Lukas 22, Vers 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und auch wieder hier, die Wachsamkeit. Seid wachsam. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, dass dieser bittere Kelch an mir vorübergeht, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf oder seine Angst wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das ist meine Nummer 2 und jetzt kommt meine Nummer 1 und das ist das krasseste Gebet in der ganzen Bibel. Das ist nur meine Meinung, aber Lukas 23, ein Kapitel weiter, betet Jesus und es ist wieder nur ein einziger Satz, aber der hat es in sich. Lukas 23, Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel, also Golgatha genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen links und den anderen rechts von ihm. Jesus aber sagte, und jetzt kommt das Gebet, Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Gebet, so kurz, ein Satz, aber das ist so stark. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Boah, so eine Fürbitte für die eigenen Feinde. Er betet für die Menschen, die ihn gerade umbringen. Er betet für die Menschen, die ihn gerade töten. Das ist Jesus. Das war sein Gebet. So hat er gebetet. Und das ist unser großes Vorbild. So sollen wir beten. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie viele Menschen werden umgebracht und getötet? Und die Menschen, die das tun, wissen nicht, was sie tun. Die Menschen, die diese Terroranschläge machen, die wissen teilweise nicht, was sie da machen. Die sind sich nicht klar, was das ist. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die können das nicht wissen. Die wissen gar nicht, was das bedeutet in Ewigkeit. Auch für sie. Also, Leute, lasst euch inspirieren. Es sind so tolle es gibt noch viel mehr Gebete in der Bibel. Das waren die Gebete, die ich total, oder einige Gebete, die ich total liebe und total schön finde und die mich inspirieren. Und ich lese jetzt einfach nochmal hier diesen Vers und dann haben wir einfach Zeit, noch das Abendmahl zu nehmen und auch wirklich zu beten, füreinander. Lasst uns füreinander beten. Lass uns für unsere Stadt beten, lass uns für unsere Feinde beten, lass uns für die beten, die nicht wissen, was sie tun, und lass uns für unser Volk beten. Und fühlt euch nicht komisch, wenn ihr für euer Volk betet. Das ist nicht komisch, das ist okay. Das ist immer wieder in der Bibel, wird fürs Volk gebetet, das ist okay. Und wir brauchen das. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall, mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Und betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Lass uns auch für die Missionare beten und die Evangelisten. Und lass uns nicht einschlafen im Gebet, Koinonia. Und das sage ich mir auch selber. Lass uns beten, kurz zusammen beten und dann nehmen wir das Abendmahl zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Gnade und für deine Güte. Wir danken dir, dass wir beten dürfen, Herr. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du unsere Gebete erhörst, Herr. Wir danken dir, dass du uns gelehrt hast zu beten. Das Vaterunser habe ich total vergessen. Aber Herr, du hast uns gelehrt zu beten, Herr. Und Jesus, bitte erinnere uns immer wieder zu beten. Jesus, wenn wir es vergessen, wenn wir zu beschäftigt sind, Herr, wenn so viele andere Dinge in unserem Kopf sind, Herr, bitte erinnere uns zu beten, Herr. Für unser Land, für unsere Stadt, für unsere Kollegen, für unsere Familien und auch vor allem für unsere Geschwister, Herr. Und für alle Missionare und Evangelisten, Herr. Und alle Christen, die verfolgt werden, Herr. Und alle anderen Menschen, die leiden, Jesus. Herr, wir wollen für sie beten und auch für unsere Feinde wollen wir beten, Jesus. Dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass sie umkehren können, Herr. Ja, erinnere du uns, Herr, immer wieder ins Beten, Jesus. Amen.